NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. März 1762. Die erste Schiffsuhr H4 kehrt von ihrer Testreise zurück.
Dezember 1761, mitten im Siebenjährigen Krieg. Captain Dix muss mit der Deptford unbedingt die Insel Madeira erreichen. Er braucht frisches Wasser. Das Bier für die Mannschaft fault und die Brühe in den Wasserfässern stinkt. Schon brodelt es unter Deck. Meuterei liegt in der Luft.
Wie weit entfernt schätzen Sie Madeira, Mr. Learmouth?
2 Tagesreisen Süd-Südwest.
Ich glaube, dass wir näher dran sind, aber die Richtung ist nach Süden, Captain Dix.
Haben Sie gesprochen, Mr. Harrison?
Für diesen Widerspruch könnte der Captain Mr. Harrison glatt aufknüpfen lassen. Aber dieser Passagier genießt Sonderrechte. Wegen einer Uhr.
Nun, Sir, entsprechend der Uhr sollten wir Porto Santo morgen zum Tagesanbruch sehen, wenn wir unseren Kurs beibehalten. Ich habe die Zahlen sorgfältig geprüft.
Williams Zahlen sind Uhrzeiten. Genauer, die Uhrzeit von Portsmouth, dem englischen Heimathafen der Deptford. William hat sie von der Uhr abgelesen, die sein Vater John Harrison konstruiert hat. Die erste seetaugliche Schiffsuhr überhaupt, die nun zeigen muss, was sie wert ist.
Von seiner Uhr liest William nämlich ab, wie weit die Deptford nach Westen gesegelt ist. 12 Uhr mittags auf dem Schiff, beim höchsten Sonnenstand, zeigt die Uhr, wie lange 12 Uhr in Portsmouth vorbei ist, nämlich 1 Stunde und knapp 4 Minuten. Und daraus berechnet er, die Deptford ist auf dem Längengrad von Madeira. Die Höhe der Sonne über dem Horizont sagt außerdem auf einem Breitengrad nördlich.
Für Seeleute wie Dix grenzt das an schwarze Magie. Sie können den Längengrad nur schätzen und oft genug falsch, mit tödlichen Folgen durch Hunger, Durst, Skorbut oder Schiffbruch.
Und da tönt diese Landratte mit ihrer Uhr Kurs Süd beibehalten.
Mr. Harrison, ich behaupte nicht, ich verstünde Ihre Kalkulationen. Aber ich habe Anweisung, Ihre Uhr zu testen. Und verdammt nochmal, das werde ich. Mr. Learmouth, den Kurs halten bis morgen früh.
Jawohl, Sir.
Keine leichte Entscheidung für den Captain, das Schicksal des Schiffs an ein tickendes Stück Metall zu hängen.
Groß wie eine Männerhand und 3 Pfund schwer liegt das technische Wunderwerk in seinem Kästchen in der Kapitänskajüte. Unbeeindruckt von Wetter, Wind und Wellen. Für William und seinen Vater ist es Millionen wert. So hoch nämlich ist das Preisgeld der englischen Krone für eine praktikable und zuverlässige Methode zur Bestimmung des Längengrads. Ausgeschrieben schon ein halbes Jahrhundert zuvor. Beansprucht hat es bisher niemand.
Alle auf der Deptford bangen nun, geht die Uhr richtig? Der nächste Morgen scheint dem Captain recht zu geben, kein Land in Sicht.
Horizont klar!
Also neuer Kurs.
Mr. Learmouth, setzen Sie neuen Kurs auf Süd-Südwest.
Sir?
Lieutenant.
Es ist die Wolke da drüben. Halten Sie es für möglich, dass...
Land in Sicht!
Harrisons Schiffsuhr hat funktioniert. Sie hat den Leuten das Leben gerettet. Der Kurs des Captain nämlich hätte die Deptford glatt an Madeira vorbeigesteuert.
Mr. Harrison, ich muss mich wohl bei Ihnen entschuldigen.
Mr. Harrison, Gratulation, Gratulation.
John Harrisons Uhr besteht doch den Gesamttest glänzend. Bei der Ankunft in Jamaika und nach einer fürchterlichen Rückreise zeigt sie am 26. März 1762 in Portsmouth Zeit und Längengrad genauer an als gefordert. Alle könnten jubeln. John Harrison, weil ihm der Preis sicher scheint. Und die britische Marine, weil nun Katastrophen wie die von 1707 Vergangenheit sind, als gleich 4 Schiffe mit 2000 Mann untergingen. Ein Navigationsfehler des Admirals. Nur von der Navy sieht sich Harrison schlicht ignoriert. Umso heftiger attackiert ihn die Wissenschaft, die Astronomie. 30 Jahre Erfahrung im Uhrenbau scheinen plötzlich nichts gegen Jahrtausende der Himmelskunde.
Rückblende. 30 Jahre zuvor. Sommer 1730. Williams Vater, John Harrison, Tischler aus Lincolnshire in Mittelengland, sucht in London nach einem Finanzier für seine Vision. Eine Schiffsuhr, die den Längengradpreis gewinnt. Ein Buch über Mechanik hatte John schon in jungen Jahren für die Räderwerke der Uhren begeistert. Als der 37-Jährige nun dem berühmtesten Londoner Uhrmacher George Graham von selbstgebauten Holzuhren berichtet, die nur eine Sekunde im Monat falsch gehen, lacht der ihn aus. Unmöglich.
Da legt Harrison Konstruktionszeichnungen auf den Tisch. Und sofort erkennt Graham das Genie des Erfinders. Da ein temperaturunempfindliches Pendel, dort eine reibungsfreie Hemmung, Garantien für den Gleichgang. Nach Stunden über den Plänen hat Harrison seinen Geldgeber gefunden und einen Freund. Ahnt er, was vor ihm liegt? Er allein gegen die gesamte astronomische Wissenschaft, David gegen Goliath. Und die Astronomen sehen sich schon als Sieger.
Weil wir die Lösung für das Längengradproblem kennen. Die Sterne, der einzig ausreichend genaue Mechanismus für diesen Zweck.
Die Himmelsuhr, das regelmäßige Räderwerk der Gestirne. Diverse Vorschläge waren diskutiert worden, eine auch vom großen Galilei. Übrig blieb die Mondmethode, mit dem Mond als Uhrzeiger und dem Sternenhimmel als Zifferblatt.
Für jeden Zeitpunkt ist nämlich die Position des Mondes gegenüber bestimmten Sternen unverwechselbar. Die Methode hatte nur einen Haken. Es fehlte an genauen Beobachtungsinstrumenten, es fehlte an Formeln zur präzisen Berechnung der Mondbahn und es fehlten Verzeichnisse der exakten Sternpositionen. Man hatte zunächst nichts. Aber im Kampf um die Weltmeere und die notwendige globale Navigation war die Astronomie zur Schlüsseltechnologie avanciert. Dafür hatte der französische König schon 1666 die Pariser Sternwarte gegründet. 9 Jahre später zog die englische Krone nach mit dem königlichen Observatorium in Greenwich bei London. Britannien sollte die Meere beherrschen mit der Navigation nach den Sternen. Und gegen diese Himmelsheroen von Greenwich tritt plötzlich ein Mr. Harrison an. 1735 fordert er vom Längengradausschuss in London für seine erste Schiffsuhr den vorgeschriebenen Test auf See.
Ein Monstrum aus glänzendem Messing gleicht es eher einer Zeitmaschine à la Hollywood als einer Uhr. Vorn ein elegantes Zifferblatt. Dahinter abgründige Mechanik, die alle Schiffsbewegungen kompensieren und gleichmäßig weiterticken soll. Auf der Testfahrt nach Lissabon, Harrison ist grässlich seekrank und kann sich nicht kümmern, versagt sie. Aber auf der Rückreise korrigiert Harrison mit ihrem präzisen Gang die Längengradbestimmung der Schiffsführung. Eine Anmaßung.
Das da war Lizard Point, Mr. Wills. Und da drüben ist Dodman's Point. Ich wette mein Leben darauf.
Was sagt er da?
Das ist Dodman's Point. Sie sind 60 Meilen west.
Lieutenant Stewart, begleiten Sie Mr. Harrison nach unten und sperren Sie ihn dort bis zu weiteren Anordnungen ein.
Im letzten Moment erkennt der Captain, Harrison hat recht und tritt ab. Die Uhr bewahrt alle vor dem Untergang.
Wir haben Ihnen unser Leben zu verdanken, Mr. Harrison. Meinen Glückwunsch, Sir.
Danke sehr.
Doch Harrison sieht nur die Fehler seiner Konstruktion. Mit finanzieller Unterstützung des Längengradausschusses baut er eine zweite Schiffsuhr, die Harrison 2, kurz H2, die ihn aber auch nicht befriedigt. 1740 beginnt er die H3, mit neuem Konzept, aber auch immer neuen Problemen, denen er jede Minute widmet. Als sei das metallene Uhrwerk sein liebstes Kind, während die Menschen aus Fleisch und Blut, seine Frau Elizabeth und Sohn William, zu Schemen verblassen. Jonathan Betts, Kurator am Nationalen Marinemuseum in Greenwich, London, wo Harrisons Uhren ausgestellt sind.
Ob man es glaubt oder nicht, 19 Jahre seines Lebens arbeitete er an dieser Uhr und dann brachte sie ihm doch nicht den Preis. Allerdings zeigt ihm die H3 das erfolgreiche Konzept und deshalb ist diese Uhr so wichtig. Sie enthält mehr von Harrisons Geist und Ideen als jede andere.
Harrisons Ideen, seine Erfindungen, schrieben damals Technikgeschichte. Heute finden wir sie wie selbstverständlich in allen möglichen Geräten.
Die erste ist der Bimetallstreifen, heute als Thermostat benutzt. Er schaltet automatisch die Heizung an, wenn es kalt wird, das Wasser aus, wenn es kocht, und lässt den Toast aus dem Toaster springen. Aber noch wichtiger, Harrison baute das erste gekapselte Rollenlager der Welt, eine Art Kugellager, und war seiner Zeit wieder um Jahrzehnte voraus.
Nur langsam dämmert dem genialen Mechaniker, er hat sich mit der monströs komplexen Maschinerie seiner H3 in eine Sackgasse manövriert. Doch in diesem Moment, mit dem Rücken zur Wand, sieht er auch den Ausweg. Small is beautiful.
Seit Jahren wusste er, wie nützlich es wäre, wenn er diese verdammten Taschenuhren verbessern könnte. 1753 gab er dem Uhrmacher John Jefferies eine in Auftrag, nach seinem, Harrisons eigenem Entwurf. Die Ganggenauigkeit übertraf seine wildesten Fantasien. Vielleicht hatte er all die Jahre aufs falsche Pferd gesetzt, hätte Taschenuhren konstruieren sollen, nicht diese großen Maschinen.
Mit 62 und mit 25 Jahren Erfahrung in Kopf- und Fingerspitzen beginnt John Harrison von vorn. 4 Jahre später präsentiert er die wohl berühmteste Uhr der Welt, seine H4. Und schickt nun seinen Sohn William auf die Testfahrt nach Jamaika.
Spätestens jetzt hatte Harrison seine Astronomiekonkurrenz in Zugzwang gebracht. Die hatten in den vergangenen Jahrzehnten bessere Beobachtungsgeräte gebaut und die Sternpositionen präzise katalogisiert. Und nachdem Mathematiker exakte Formeln für die Mondbahn aufgestellt hatten, berechnete und tabellierte der deutsche Tobias Mayer endlich die Abstände des Mondes von den Fixsternen.
In London sieht der ehrgeizige Astronom Neville Maskelyne die Chance seines Lebens. Er macht sich zum Propheten der Mondmethode. Ja, er ist die Mondmethode. Eiskalt bestreitet er die Präzision der H4. John Harrison schäumt.
Alle Bedingungen sind exakt entsprechend dem Beschluss von Queen Anne erfüllt und ich verlange eine Entscheidung über meine Belohnung.
Der Längengradausschuss weigert sich, zahlt erst nach einer zweiten, ebenso erfolgreichen Testfahrt, aber nur die Hälfte. Für den Rest muss Harrison alle Details offenlegen, sämtliche Uhren und Konstruktionszeichnungen an Maskelyne abliefern und dann, es ist reiner Hohn, 2 Kopien bauen, ohne jede Vorlage. Außerdem wird man die Kopien nach neuen Regeln testen, an denen sich die Mechaniker die Zähne ausbeißen sollen.
Mit pseudowissenschaftlichen Argumenten schindet Maskelyne, mittlerweile königlicher Astronom in Greenwich, skrupellos Jahr um Jahr Zeit für sein Lebenswerk, den Almanach des britischen Seemanns, Handbuch der Mondmethode. Die Schiffe saufen inzwischen weiter ab, wegen falscher Positionen. Jonathan Betts vom Nationalen Marinemuseum sieht das weniger dramatisch.
Es gab da keine Verschwörung gegen Harrison. Dafür waren diese Leute viel zu träge. Sie glaubten wirklich, ihre Mondmethode sei am besten. Und diesen Tic-Tac-Uhren könne man einfach nicht trauen.
Erst der technikbegeisterte König George III. Drückt 1773 im Parlament die Restzahlung an den 80-jährigen John Harrison durch, der sich nur noch 3 Jahre daran freuen kann. Seine Schiffschronometer aber setzen sich durch. Mit ihnen ist die Bestimmung des Längengrads kinderleicht und ihre Massenproduktion macht sie erschwinglich. Heute verlassen sich die Seeleute wieder auf den Himmel. Allerdings auf künstliche Himmelskörper, auf die Satelliten des globalen Positionierungssystems des GPS. Die aber haben hochpräzise Atomuhren an Bord, aus deren Zeitsignalen das Navi die Position berechnet. John Harrison hätte das sicher gefallen.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an die erste Schiffsuhr H4, die heute vor 250 Jahren von ihrer Testreise zurückkehrte. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.